SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Schön, dass Sie dabei sind. In den nächsten Tagen soll sie bundesweit kommen, die Testpflicht in Unternehmen, allerdings abgeschwächt zur Testangebotspflicht. Unabhängig von Betriebsgröße oder Firmenstandort müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig dann mindestens einmal pro Woche einen Schnell- oder Selbsttest anbieten. So verlangt es die angepasste Corona-Arbeitsschutzverordnung. In Tübingen ist das ein alter Hund. Im Rahmen des Tübinger Modellversuchs mussten dort nämlich die Unternehmen in der vergangenen Woche schon testen. Wir haben uns angeschaut, wie gut das funktioniert. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über ein Brückenprogramm für Ingenieure, das Absolventen und Arbeitgeber zusammenbringen will. Und unser Karrierecoach beantwortet unter anderem die Frage, schreibe ich eine Haftstrafe in meinen Lebenslauf? In der Corona-Modellstadt Tübingen, da galt in den letzten Tagen in den Unternehmen schon, was bald auch bundesweit Realität wird. Die Testpflicht bzw. Testangebotspflicht. Für den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer das richtige Konzept. Arbeitsrechtliche oder datenschutztechnische Bedenken kann er mitten in einer Pandemie nicht nachvollziehen, hat er im SWR-Interview gesagt. Aber wie problematisch ist Testen nach Vorschrift für die Betriebe? Wolfgang Brauer hat sich in einem Tübinger Unternehmen umgehört.
Ich öffne die Testkassette mit dem innenliegenden Teststreifen.
Thomas Hämmerle testet sich selbst auf Coronaviren. Er macht das jeden Montag und Mittwoch in seiner Firma, dem Medizintechnikhersteller Erbe in Tübingen.
Träufle 5 Tropfen auf diese Anzeige der Testkassette. Und nun heißt es warten.
Daneben steht sein Kollege Roland Hund aus der Abteilung Qualitätssicherung.
Das habe ich jetzt beobachtet, dass er den Abstrich richtig in den Nasenlöchern genommen hat und werde dann dokumentieren, dass der Test entsprechend durchgeführt ist.
Schon seit über 2 Monaten können sich alle rund 550 Mitarbeiter von Erbe in der Firma selbst testen. Freiwillig und immer zu zweit, erklärt Firmenchef Christian Erbe.
Weil wir hier ein Vier-Augen-Prinzip haben und vermeiden wollen, dass jemand einen Test, der positiv ist, dann nicht meldet. Und diejenigen, die das beobachten, die sind von uns alle geschult worden, was natürlich auch dokumentiert ist.
Die Resonanz bei den Mitarbeitern ist unterschiedlich. Clara Thiemann macht ein duales Studium bei Erbe.
Auf jeden Fall fortschrittlich und ich finde das wichtig, dass man viel testet, damit man den Virus eben früher erkennen kann.
Aber es gibt auch kritische Stimmen, ergänzt der Firmenchef.
Wir haben eigentlich keine Mitarbeiter gehabt, der sich verweigert hat. Es gab allerdings eine ganze Zahl von Mitarbeitern, die sich bevormundet gefühlt haben. Sie haben sich dennoch dem Test unterworfen, aber sagen wir unter Protest.
Bei 550 Mitarbeitern zahlt Erbe rund 20.000 Euro pro Monat allein fürs Testmaterial. Auch wenn die Tests dokumentiert werden müssen. Den bürokratischen Aufwand finden sie nicht sonderlich hoch. Seit vergangenem Montag sind alle Firmen in Tübingen mit mehr als 50 Mitarbeitern im Rahmen des Modellversuchs verpflichtet, die Tests ihren Mitarbeitern anzubieten. Die Testpflicht auf Bundesebene sieht Christian Erbe eher kritisch.
Hier zwingt der Staat die Unternehmen zum Testen, hält sich aber vornehm zurück, wenn es um die Kosten geht. Und manche Unternehmen haben damit wirklich zu kämpfen. Nicht alle, das ist klar, aber ein großer Teil speziell der kleineren und mittelständischen Unternehmen.
Außerdem geht er davon aus, dass viele Firmen ohnehin ein großes Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeiter getestet werden.
Wir wollen ja keine Corona-Fälle im Unternehmen haben. Das muss ja vermieden werden. Eine Umfrage hat ergeben, ganz aktuell, dass 70% der Unternehmen in Deutschland ihre Mitarbeiter testen, im Moment auf freiwilliger Basis. Und ich glaube aber auch, dass wir nahe 90% gekommen wären, wenn wir das weiterhin auf freiwilliger Basis hätten durchführen lassen.
Soweit also die Perspektive aus der Wirtschaft. Hier hätte man sich noch etwas mehr Zeit für Freiwilligkeit gewünscht. Die Politik war da weniger optimistisch. In den kommenden Tagen soll die Testangebotspflicht in Kraft treten. Dann werden Arbeitgeber verpflichtet, allen Mitarbeitern, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, regelmäßig Selbst- und Schnelltests anzubieten. Wenn du was Zukunftssicheres machen willst, dann werd Ingenieur. Das hat man den Abiturienten jetzt einige Jahre lang gesagt und hatte damit ja auch recht. Aber Da hat die Pandemie einiges durcheinander gebracht. Plötzlich stehen jede Menge Ingenieursabsolventen ohne Jobaussichten da. Das Land Baden-Württemberg hat deshalb im Februar das sogenannte Brückenprojekt gestartet. Absolventen werden dabei über eine Zeitarbeitsfirma erstmal für Projekte an Unternehmen verliehen. Das Ganze in der Hoffnung, dass sie dort so gut ankommen, dass sie auch bleiben können. Stefan Küpper ist Sprecher der Geschäftsführung des zuständigen Bildungswerks der baden-württembergischen Wirtschaft e.V. Herr Küpper, wie groß ist die Resonanz bislang?
Es gibt sehr viele interessierte Hochschulabsolventen, die sich bei uns gemeldet haben. Wir haben auch mittlerweile nahezu 300 Hochschulabsolventinnen und Absolventen bei uns unter Vertrag. Es gab darüber hinaus noch einiges mehr an Anfragen und Interesse, aber nicht in jedem Fall passten die formalen Voraussetzungen.
Warum ist eine solche Brückenbildung für den Übergang von der Hochschule in den Beruf jetzt im Moment überhaupt so relevant? Weil gerade Ingenieure waren doch so gefragt in den letzten Jahren.
Sie waren gefragt und sie werden auch wieder gefragt sein. Da können wir uns wirklich sicher sein, da können wir auch zuversichtlich sein. Aber wir haben eine außergewöhnliche Situation und viele Unternehmen sind natürlich sehr, sehr zurückhaltend aktuell mit der Direkteinstellung von Fachkräften. Und mit diesem Brückenangebot wollen wir hier zusätzliche Optionen eben bieten für Betriebe, relativ risikolos Fachkräfte testen und natürlich mit der Hoffnung, dass es im besten Fall auch einen sogenannten Klebeeffekt gibt. Das heißt, dass der Entleihbetrieb sagt, der Kandidat, die Kandidatin haben uns derart überzeugt, da machen wir ein Angebot für einen Arbeitsvertrag. Vor allem wollen wir aber eben nicht riskieren, dass irgendwo das Signal nach draußen geht, MINT-Fachkräfte, Ingenieure, Informatiker würden jetzt plötzlich nicht mehr gebraucht und junge Leute entscheiden sich dann entsprechend auch nicht mehr für solche Studiengänge. Das wäre fatal, nachdem wir viele Jahre lang ja genau daran gearbeitet haben, dass sich junge Leute für diese Studiengänge entscheiden. Und das soll eben auch eine klare Botschaft sein. Es lohnt sich weiterhin und es wird in Zukunft auch weiterhin einen hohen Bedarf an diesen Studienrichtungen und an diesen Fachkräften geben.
Bei Studierenden und Absolventen kommt das Angebot ja sehr gut an. Wie reagieren bislang die Unternehmen?
Letzten Herbst haben wir eine Bedarfserhebung auch vorgeschaltet und das hat grundsätzlich mal auch eine gute Resonanz gefunden. Aber klar ist auch, sagen wir, unverbindlich ein Interesse zu artikulieren, ist noch kein konkreter Vertragsabschluss. Daran arbeiten wir jetzt und jetzt merken wir natürlich schon, letzten Herbst hatten wir alle noch die Hoffnung, dass wir eigentlich im Frühjahr, Frühsommer 21 einigermaßen wieder Normalität erleben. Jetzt müssen wir feststellen, das ist mitnichten so. Dementsprechend haben sich natürlich die Rahmenbedingungen auch ein Stück weit dann doch wieder verändert und verschlechtert und Unsicherheiten sind nach wie vor gegeben. Aber wir merken jetzt, so gerade auch in den letzten Tagen, dass wir die ersten Vermittlungserfolge tatsächlich haben und dass sich mehr und mehr Firmen jetzt auch melden. Da hilft im Übrigen tatsächlich auch die Berichterstattung und auch solche Sendungen wie diese, einfach auch nochmal die Wahrnehmung zu schärfen für ein solches Angebot.
Im bisherigen Prozess ist aufgefallen, es bewerben sich verhältnismäßig viele Absolventen, bei denen formale Voraussetzungen fehlen. Vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen, was brauche ich, um mich wirklich aussichtsreich zu bewerben?
Also der Hochschulabschluss darf nicht älter sein oder weiter zurückliegen als März 2020, weil es geht halt jetzt aktuell wirklich um die Absolventenjahrgänge in der Pandemie. Es muss ein Hochschulabschluss von einer baden-württembergischen Hochschule sein. Und wir haben ein weiteres Phänomen. Wir haben relativ viele Bewerber, die aus Drittstaaten kommen, die zwar hier ihren Hochschulabschluss gemacht haben, nur ist das insoweit nicht ganz unproblematisch, weil Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung und Drittstaatsangehörige nicht so wirklich kompatibel zusammenpassen. Da ist der Rechtsrahmen relativ strikt. Und das erklärt, dass wir eine relativ hohe Zahl haben an Bewerbern, die wir erstmal nicht in das Programm aufnehmen konnten. Wir machen uns aber trotzdem Gedanken, wie wir auch all diesen Bewerberinnen und Bewerbern möglicherweise Unterstützung bieten können.
Sagt Stefan Küpper, mitverantwortlich für das Brückenprojekt für Ingenieure in Baden-Württemberg. Zugegeben, so richtig gute, nützliche Dinge erfinden. Das ist wahrscheinlich echt nicht so einfach. Und so landen auch in Erfindersendungen im Fernsehen öfters mal Sachen, die jetzt nicht so nötig gewesen wären. Aber jetzt haben zwei Gründer den Vogel abgeschossen. Ihre Innovation, pinke Tampon-Entnahme-Handschuhe. Ja, darauf hat die Welt gewartet. Sabine Geipel schreibt den beiden den Brief der Woche.
Lieber Eugen und lieber André, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Denn ihr habt diese Woche echten Erfindergeist bewiesen. Oder sollte ich sagen, Erfinder-Kleingeist? In einem Land, in dem das Auto, der Buchdruck und der Corona-Impfstoff erfunden worden sind, kommt ihr mit einer neuen, bahnbrechenden Idee auf den Markt. Pinky Gloves heißt eure Innovation. Und zwar rosa Gummihandschuhe, die Frau dazu nutzen soll, um benutzte Tampons hygienisch zu entfernen, damit sie sich da unten, igitigit, nicht anfassen muss. Die tollen Handschuhe können dann nach dem Prinzip Hundekotbeutel leicht und praktisch inklusive Inhalt umgeklappt und entsorgt werden. Ganz diskret, bitteschön. Wobei nicht bedacht habt ihr, liebe Pinky Gloves Erfinder, sie vielleicht noch mit verschiedenen Duftnoten anzubieten. Wie wär's mit Erdbeeraroma? Denn das mögen wir Frauen ja. Genauso wie die Farbe Pink. Ach, das wusstet ihr schon längst? Stimmt, ihr seid ja Frauenversteher. Als solche habt ihr euch ja selbst bezeichnet in der Fernsehsendung für Gründer diese Woche. Und ihr seid, das konnten wir da auch erfahren, Buddies seit der Bundeswehr. Vielleicht hat euch ja die gemeinsame Zeit im Spürpanzer Fuchs zu eurer Geschäftsidee inspiriert, als ihr mit Handschuhen geübt habt, biologische Kampfmittel zu entsorgen. Oder wie kommt man sonst auf so abstruse Einfälle? Ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste Produkt aus eurem Start-up. Einmal Handschuhe für die Herrentoilette. In Tarnfarben oder in männlich-schwarz, damit ihr euer bestes Stück nicht anfassen müsst. Wahlweise mit Benzin oder Grillgeruch für echte Kerle. Aber nichts für ungut. Das Tolle an den Pinky Gloves ist ja, es handelt sich um Einweghandschuhe. In diesem Sinne, weg damit. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle. Oft geht es an dieser Stelle ja um Fragen zum Lebenslauf bei der Bewerbung. Was schreibe ich rein, was lieber nicht? Da hatten wir schon Dinge wie psychische Erkrankungen oder auch lange Fehlzeiten aus persönlichen Gründen. Diesmal hat uns ein Hörer gemeldet, ich war 3 Jahre in Haft. Wie verpacke ich diese Gefängnisstrafe in meinem Lebenslauf? Spannende Frage, Herr Werle. Reinschreiben oder verschweigen?
Also erst einmal möchte ich dazu sagen, wer 3 Jahre im Gefängnis sitzt, der hat seine Strafe erhalten. Und der darf nicht mehrfach bestraft werden, indem man ihm zum Beispiel keine Jobs mehr gibt, weil man ihm irgendwas unterstellt. Das finde ich ganz wichtig. Wenn man jedoch offen damit umgehen würde, wären natürlich Vorurteile die Folge. Was haben Sie denn im Gefängnis getan? Haben Sie da irgendwo in einer Werkstatt oder in irgendeinem Bereich mitgearbeitet? Haben Sie sich weitergebildet? Haben Sie sich mit einem bestimmten Thema ganz besonders befasst? Haben Sie an einer Gruppe teilgenommen, wo es um Kommunikation oder was auch immer ging? Schreiben Sie das auf, was Sie in dieser Zeit gelernt haben. Sie müssen jetzt keinen Arbeitgeber nennen, sondern Sie sollten einfach zum Beispiel schreiben, Entwicklungszeit von dann bis dann. Sagen Sie, was Sie gelernt haben. Dann sind Sie auf der einen Seite ehrlich, weil diese Lehren stimmen. Und auf der anderen Seite finde ich es in Ordnung, dass Sie etwas für Sie sehr Negatives weglassen.
Frage Nummer 2 kommt von Katrin aus Baden-Baden. Sie möchte wissen, darf ich während meiner Probezeit Urlaub nehmen? Und wenn ja, wirkt sich das dann negativ auf die Probezeit aus?
Ist eine ganz spannende Frage. Also eigentlich heißt es im Gesetz, man hat keinen Anspruch, den vollen Urlaub während der Probezeit zu nehmen. Aber in der Praxis ist es natürlich so, die Probezeit, die liegt meistens bei einem halben Jahr. Und wenn man ein halbes Jahr lang jemandem keinen Urlaub gibt, dann hat er danach ja viel zu große Urlaubsansprüche. Das heißt, es wird Urlaub normalerweise gewährt und man kann auch nach dem Urlaub fragen. Ich würde jedoch empfehlen, den Jahresurlaub, wenn Sie zum Beispiel 3 Wochen weg wollen, den würde ich nicht in die Probezeit legen, weil Sie in dieser Zeit ja auch zeigen wollen, was Sie alles für die Firma leisten können, damit diese Probezeit verlängert wird. Aber kürzere Urlaubszeiten, mal eine Woche oder mal 10 Tage, das ist durchaus drin.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Berufsberatung kommt seit über einem Jahr an vielen Stellen zu kurz. Ausbildungsmessen fallen aus und generell sind sich viele kurz vorm Schulabschluss gerade ganz schön unsicher. Wie geht's überhaupt weiter? Genau da wollen wir aus der SWR Wirtschaftsredaktion mit unserem neuen Berufe-Podcast ein bisschen Orientierung liefern.
Zeig mir deinen Job.
Dazu begleiten wir junge Menschen in ihren ganz persönlichen Traumjobs. Wir zerlegen eine Kuh mit Biometzgerin Desiree oder klettern mit Baumpfleger Bene in eine Rieseneiche. Alle 14 Tage gibt's eine neue Folge. Gerade ist die aktuelle Folge online gegangen. Da habe ich Zweirad-Mechatroniker Ole in Stromberg besucht.
Ole, bevor wir gleich weiter in Richtung Werkstatt gehen, lass uns noch mal kurz auf die ganz elementaren Fakten zu deinem Beruf schauen.
Dein Job in 60 Sekunden.
Das Beste.
Dass es ein Hobby und ein Beruf ist.
Das Schlimmste.
Dass man in der Zeit, wo man das Hobby ausleben kann, meistens arbeiten muss.
Die Kohle.
Man kommt auch gut über die Runden, aber man wird nicht reich.
Was wolltest du eigentlich werden?
Bis zur 6. Klasse wollte ich mal Förster werden. Seitdem steht der Traum Zweiradmechaniker.
Welche Klischees gibt es rund um den Beruf?
Es gibt viele, aber vielleicht auch, dass jeder Fahrradmechaniker auch Fahrrad fährt.
Hätte ein neuer Kollege oder Azubi hier eine Chance, wenn er mit dem Auto vorfährt?
Wenn er gar kein Fahrrad fährt, dann wäre es bei uns im Team tatsächlich schwierig.
Ole ist 27, hat eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker gemacht und vor einigen Jahren dann noch den Meister draufgesetzt. Zu seinem Job hier im Fahrradladen gehören das Aufbauen und Reparieren von Rädern. Er muss die passenden Ersatzteile besorgen und natürlich auch die Kunden im Verkaufsraum auf der Suche nach ihrem Traumrad beraten. Insgesamt arbeiten in Deutschland rund 13.000 Menschen in der Fahrradindustrie. Seit Jahren steigt der Umsatz dieser Branche kontinuierlich an. Zuletzt, da kam allein der Fahrradhandel auf rund 4,9 Milliarden Euro in einem Jahr. Zukunftssicher dürfte Oles Job also sein.
Warum ist das dein Traumjob?
Weil es halt Hobby und Beruf beinhaltet und ich halt selber auch viel auf dem Fahrrad sitze, aber andererseits auch sehr gerne mit meinen Händen arbeite, gerne mal an den Rädern halt schraube, neue Sachen ausprobiere. Es liegt mir halt auch einfach dieses Arbeiten am Fahrrad.
Was war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist es, den Job, die Ausbildung will ich machen?
Wahrscheinlich wirklich so mit 14, 15, als ich angefangen habe, die ersten Touren mit Freunden zusammen alleine zu machen, ohne meine Eltern. Und dann unterwegs dann doch hier und da mal die erste Panne passiert ist und man sich dann daran ausprobieren musste.
Ole, wir müssen auf jeden Fall noch über das Geld reden. Du hast vorhin gesagt, die Kohle ist okay, man wird nicht reich damit, aber es reicht zum Überleben. Wie reich wird man hier?
Also ungefähr 2 bis 2,5 brutto im Monat als Geselle. Damit sowas kann man ganz gut rechnen. Als Meister sind das dann nochmal 500 bis 1000 Euro brutto auch mehr. Was halt leider noch sehr wenig ist, ist am Anfang das Ausbildungsgehalt, weswegen das bisher auch immer noch sehr unattraktiv ist, aber es ist ja in vielen Handwerksberufen so. Aber ich sehe das immer eher so, wenn man das wirklich auch als Hobby und Beruf hat und sich dann natürlich vor Ort sein Hobby irgendwie finanziert, dann musste man schon sehr viel mehr Geld verdienen, wenn man einen anderen Job hätte. Ich bin damit gut zufrieden.
Wir testen die Jobs übrigens immer auch ganz konkret selbst aus und wie herausfordernd das in der Fahrradwerkstatt war und warum E-Bikes für Ole ziemlich viel mehr Arbeit bedeuten, hören Sie in der kompletten Folge auf zeig-mir-deinen-job.de und überall, wo es Podcasts gibt. Das war SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Katja Jansen. Dankeschön fürs Zuhören.
Eins gehört. SWR1.